Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Fast 120 Millionen Tonnen, so viel ist vergangenes Jahr 2023 weltweit an Methan freigesetzt worden. Und zwar bei der Förderung fossiler Energien. 120 Millionen Tonnen des klimaschädlichen Treibhausgases. Das ist kein Rückgang, sondern ein leichter Anstieg, trotz aller Klimaschutzziele. Wie das sein kann, dazu gleich mehr hier in Forschung aktuell mit mir heute, Katrin Kühn. Erst geht es jetzt darum, wie ein verzerrter Blick in der Forschung, eine verzerrte Auswahl von Forschungsgegenständen auch zu einem verzerrten Blick im Ganzen führen kann. Wenn wir uns große, imposante Tiere wie Elefanten vorstellen oder Löwen oder Gorillas, dann haben diese drei Säugetierarten gemeinsam, dass die Männchen im Schnitt größer und schwerer sind als die Weibchen. Es ist die Geschichte vom großen, starken und deshalb gerade dominanten Männchen, an der eine neue Studie aus den USA kräftig rüttelt, wie Magdalena Schmude jetzt berichtet.
Charles Darwin war der Erste, der 1871 in seinem Buch The Descent of Man die Theorie vertrat, dass bei den meisten Säugetierarten die männlichen Tiere durchschnittlich größer sind als die weiblichen. Das erzählt die Evolutionsbiologin Kaya Tombeck. Seitdem hat sich diese Annahme gehalten, obwohl es längst Gründe gab, sie in Zweifel zu ziehen.
It's sort of embedded in common knowledge.
Das ist irgendwie ins Allgemeinwissen übergegangen und es gehört auch zum Wissenskanon der Evolutionstheorie. Es ist also nicht nur schlechte Kommunikation zwischen der akademischen Welt und der allgemeinen Bevölkerung. Die meisten von uns haben das einfach so in ihr Denken übernommen.
Part of how most of us have thought about it, yeah.
Wie aber sieht es tatsächlich aus? Kaya Tombeck und ihre Kollegen an der Princeton University wollten es genauer wissen und durchsuchten deshalb die verfügbaren Studien gezielt nach entsprechenden Daten. Insgesamt flossen Werte zur geschlechtsspezifischen mittleren Körpermasse von 429 Säugetierarten in die Auswertung ein.
And the outcome for us was 45% of mammals have larger males.
Und das Ergebnis war, dass bei 45% der Säugetierarten die Männchen größer sind. Und bei fast genauso vielen, nämlich 39%, gibt es keinen Unterschied. Und dann gibt es weitere 16%, bei denen die Weibchen größer sind. Das heißt, bei insgesamt 55% der untersuchten Säugetierarten sind die Weibchen ähnlich groß wie die Männchen oder größer. Aber warum gilt Darwins Theorie dann noch heute oft als Standard? Kaya Tombeck und ihr Team vermuten, dass dafür vor allem ein Bias, also eine Verzerrung in den Daten zu Größenunterschieden bei Säugetieren verantwortlich ist. Denn zu diesem Thema wurden besonders häufig große oder ökologisch wichtige Arten wie Fleischfresser oder Primaten untersucht. Bei denen sind die Unterschiede in der Körpergröße zwar besonders auffällig und oft ist bei ihnen auch zu beobachten, dass Männchen physisch um eine Partnerin konkurrieren. Repräsentativ ist das aber nicht, sagt Kaya Tombeck.
They are not the kind of species that make up most mammals.
Das sind eben nicht die Arten, die den Großteil der Säugetiere ausmachen. Wenn man danach geht, dann sind Nagetiere und Fledermäuse die typischen Säugetiere. Von denen gibt es viel mehr Arten. Und das muss man bei der Auswertung berücksichtigen und die Daten entsprechend gewichten. Die Auswertung von Kaya Tombeck und ihrem Team deckt zwar auch nur 5% aller bekannten Säugetiere ab, aber sie gibt die realen Verhältnisse genauer wieder, sagt die Evolutionsbiologin. Weil darin die typischeren Säugetierarten wie Nager oder Fledermäuse mit entsprechend starker Gewichtung vertreten sind. Schaut man auf diese Arten, wird auch besonders deutlich, warum größere Weibchen gar nicht so selten sind.
In many cases it might help to be a large female.
In vielen Fällen kann es auch für die Weibchen Vorteile haben, größer zu sein. Größere Mütter können besser dafür sorgen, dass die Körpertemperatur ihres Nachwuchses stabil bleibt. Oder sie sind besser in der Lage, Nahrung und Schutz zu bieten. Bei Fledermäusen zum Beispiel, wo es häufig größere Weibchen gibt, könnte das nützen, weil sie ihren Nachwuchs im Flug mit sich herumtragen müssen. Und für die Männchen ist es besser, klein und beweglich zu sein, weil sie dann in der Luft besser konkurrieren können.
And then maybe for the males it helps to be smaller so that they're more agile and can better compete against each other in the air.
Wer diese Beispiele ignoriert, ignoriert auch die evolutionsbiologischen Mechanismen, die dahinter liegen, findet Kaya Tombeck. Und dass auch die nicht so einfach und einheitlich sind, wie Darwin sich das seinerzeit gedacht haben mag, das sollte mittlerweile klar sein.
Magdalena Schmude darüber, dass die Männchen bei den meisten Säugetierarten nicht größer sind als die Weibchen. Methan, das ist die Nummer zwei bei den klimaschädlichen Treibhausgasen und damit ein wichtiger Treiber der Erderwärmung. Viel davon kommt aus den Mägen von Rindern, also der Rinderzucht, und aus gärenden Müllkippen. Aber sehr viel kommt auch aus Lecks und Verlusten der Öl- und Gasindustrie. Und der neue Jahresbericht der Internationalen Energieagentur zeigt, es ist sogar noch mehr als gedacht, wie Volker Mrazek jetzt berichtet.
Fast 120 Millionen Tonnen, so viel Methan hat die fossile Energieindustrie nach den Analysen der IEA im vergangenen Jahr freigesetzt. Damit lagen die Emissionen nahe am Rekordhoch von 2019. Auf Platz 1 als größter Methansünder die USA, gefolgt von Russland. Bei den Emissionen aus der Kohleförderung steht China an erster Stelle. Die Zahl, auf die die Energieagentur kommt, ist wesentlich höher als das, was die führenden Produktionsländer an das Klimasekretariat der Vereinten Nationen melden. Das sei nur halb so viel, sagt Tim Gold, Chef-Energieökonom der IEA. Der Brite vertraut lieber den eigenen Berechnungen. Sie stützten sich nämlich auf direkte Messungen von Methan über Ölfeldern, Pipelines und Kohleminen und nicht bloß auf Schätzungen oder Industrieangaben.
Wir ziehen für unseren Report neueste wissenschaftliche Studien heran und können auf immer mehr Satellitendaten zurückgreifen. Mit MethaneSat ist in den USA Anfang Februar die jüngste Mission gestartet und weitere sind geplant. Sie schließen unsere Wissenslücken und sorgen für mehr Transparenz in diesem Sektor, was so wichtig ist.
Auf der einen Seite wird heute mehr unternommen, um den Austritt von Methan aus Förderbrunnen, Pipelines und Raffinerien zu stoppen. Immer mehr Konzerne geben entsprechende Absichtserklärungen ab. Andererseits stoßen die Satelliten vermehrt auf neue, bisher unbekannte Lecks, etwa in Zentralasien. Der britische Physiker Christopher McGlade, Chefautor des neuen Methanreports der IEA.
Die Zahl starker Methanaustritte, die von Satelliten entdeckt wurden, ist 2023 um 50% gestiegen im Vergleich zum Jahr davor. Darunter war ein massiver Blowout von Methan in einem Förderbrunnen in Kasachstan.
Die Experten der Internationalen Energieagentur schätzen, 2/3 aller Methanlöcher der fossilen Energiewirtschaft ließen sich kostenneutral stopfen oder sogar gewinnbringend, denn schließlich könne man aufgefangenes Erdgas ja vermarkten. Die nötigen Technologien zum Schließen der Lecks seien längst verfügbar.
Die Länder, die hier am besten abschneiden, setzen bei ihren Aktivitäten 100-mal weniger Methan frei als die schlechtesten. Die niedrigste Emissionsrate hat Norwegen, die höchsten haben Turkmenistan und Venezuela. Norwegen zeigt uns, dass es möglich ist, Methanlecks auf Dauer klein zu halten und dass es etablierte Methoden dafür gibt. Was wir brauchen, das sind mehr Unternehmen und mehr Länder, die sie auch anwenden.
McLeod und seine Co-Autoren sind hier vorsichtig optimistisch. Auf dem letzten Weltklimagipfel in Dubai sei nämlich neue Bewegung in die Sache gekommen. Länder wie Kanada, die USA und Algerien hätten neue Initiativen angekündigt, ebenso die EU. Den Worten müssten allerdings auch Taten folgen. Laut IEA geschieht das bisher nur unzureichend.
Wenn wir annehmen, dass alle Versprechen auch umgesetzt werden, dann könnten sich die Methanemissionen der Energiewirtschaft bis 2030 halbieren. Konkrete Pläne und Regulierungen fehlen aber in den meisten Fällen. Schaut man sich nur die an, liegt der Rückgang höchstens bei 20%. Es klafft also eine sehr große Lücke zwischen Worten und Taten.
Aus Sicht der IEA ist es erforderlich, bis 2030 3/4 aller Lecks abzudichten, denn höhere Methanemissionen aus der Förderung fossiler Energieträger gefährdeten das Ziel, die globale Erwärmung möglichst weit unter 2 Grad Celsius zu stoppen.
Volker Mrazek über den neuen Jahresbericht der globalen Methanemissionen. Beim Klimaschutz, da müssen alle gemeinsam an einem Strang ziehen, eigentlich. Und es ist wichtig, dass die Lasten hier gerecht verteilt sind. Darauf hat heute auch der Deutsche Ethikrat in einer Stellungnahme hingewiesen. Aber wie kriegt man so etwas hin, dass Menschen bei schwierigen Themen kooperieren, zusammenarbeiten, zu organisieren, dass und wie alle etwas beitragen? Es gibt Fachleute, die solche Fragen in mathematische Gleichungen packen. Ein Forschungsteam aus Österreich hat jetzt in der Fachzeitschrift PNAS eine neue Art von Kooperationsformel präsentiert. Mein Kollege Frank Grotelüschen hat sie sich für uns angeschaut und wir haben vor der Sendung gesprochen. Warum hat das Team das gemacht? Was genau wollte es herausfinden?
Ja, das Team vom Institute of Science and Technology Austria in Österreich wollte herausfinden, inwieweit sich die Zusammenarbeit einer Gruppe mathematisch beschreiben lässt und ob es da eine Art Formel für eine ideale Kooperation gibt. Ein Beispiel wäre eine Hausgemeinschaft, die sich einigen muss, wie das bei einem Wintereinbruch mit dem Schneeschippen laufen soll. Also soll das alleine der durchtrainierte Typ aus der Dachwohnung übernehmen? Das ginge dann am schnellsten. Oder soll auch das ältere Paar aus dem Erdgeschoss ran? Das würde länger dauern, wäre aber gerechter.
Also schon eine reale Problemsituation. Wo liegt denn da die Schwierigkeit, so ein Szenario in mathematische Formeln und Gesetze zu packen?
Ja, die Mathematik beschäftigt sich zwar schon länger mit solchen Fragestellungen. Da gibt es vor allem die sogenannte Spieltheorie, mit der sich sowas modellieren lässt. Aber diese bisherigen Formeln gehen meist davon aus, dass alle Individuen, die in einer Gruppe zusammenarbeiten, identische Eigenschaften haben. Also im Schneebeispiel würde das bedeuten, dass alle gleich gut Schnee schippen können. Und das ist natürlich unrealistisch.
Ja, das ist unrealistisch. Wie hat denn das Team aus Österreich dieses Problem dann jetzt gelöst?
Ja, die Fachleute haben den Individuen unterschiedliche Eigenschaften zugeschrieben. Also wie stark ist jemand? Wie viel Zeit hat er zur Verfügung? Also der Kraftprotz kann zwar eine Menge wegschaffen, aber hat vielleicht einen stressigen Job und deswegen wenig Zeit. Das ältere Paar dagegen ist im Ruhestand und hätte Zeit. Aber das Schneeschippen fällt eben schwer und dauert lange. Ja, und dann wären da auch noch die Aspekte Gleichbehandlung und Gerechtigkeit. Also, dass die Individuen denken, ich will nicht der Einzige sein, der sich hier ins Zeug legt. Die anderen, die sollen auch mal ran. Also, das sind so die typischen Schwierigkeiten, die eine Kooperation nicht ganz einfach machen.
Das wäre dann eine Formel, die die individuellen Stärken und Schwächen berücksichtigt. Was kam denn dabei heraus, als die Fachleute das dann durchgerechnet haben? Wie sieht die Lösung aus?
Also intuitiv hätte ich gedacht, ja, Gerechtigkeit ist das Wichtigste. Also sollten alle gleich viel Zeit in so eine Gemeinschaftsaufgabe investieren. Aber in dem mathematischen Modell aus Österreich ist das nicht unbedingt der Fall. Da kommt raus, wenn hohe Effizienz gefragt ist und der Schnee schnell weg soll, da sollten vor allem die kräftigsten Nachbarn Hand anlegen. Ist ja auch irgendwie logisch. Aber interessant ist, dass dieser Effekt tatsächlich von der Gruppengröße abhängt. Und zwar, je größer eine Gruppe ist, umso mehr sollten die Ressourcen gleichmäßig verteilt sein, bis hin sogar zur absoluten Gleichheit bei sehr, sehr großen Gruppen. Dass also die Leistungsfähigeren den Großteil der Arbeit übernehmen sollten, das klappt bei diesem Modell nur für kleine Gruppen, denn da ist für die Beteiligten offenbar eher einsichtig, dass eine Aufteilung der Ressourcen effizienter ist.
Und wenn man das jetzt ernst nimmt, also wirklich was draus machen will in der Praxis, was bedeutet das denn dann für größere Kooperationen, etwa in der Politik?
Ja, nehmen wir die Energiewende. Da scheint das neue Modell ja durchaus richtig zu liegen. Da scheint es vielen Menschen wichtig zu sein, dass es gerecht zugeht und dass die Lasten möglichst gleich verteilt sind. Also wer den Eindruck hat, dass nur er durch das Windrad auf dem Acker beeinträchtigt wird, nicht aber die Leute in den Großstädten, ja, da schwindet oft die Akzeptanz. Und in die Richtung geht ja auch die Empfehlung des Ethikrats heute, wie sich die Lasten im Kampf gegen den Klimawandel gerecht verteilen ließen, und zwar auf möglichst viele Schultern. Aber ich muss sagen, so richtig quantitative Aussagen, also wer dann konkret was leisten sollte, das gibt auch diese neue Theorie nicht her. Dazu lässt sie einfach zu viele Einflussgrößen unberücksichtigt, zum Beispiel wer mit wem kann und wer nicht und wie die Hausgemeinschaft das dann regelt, dass sich die, die mehr machen, nicht ausgenutzt fühlen. Aber bei den eher groben Aussagen, da scheint das Modell durchaus richtig zu liegen.
Je größer eine Gruppe, umso wichtiger ist es, dass alle ihren Beitrag leisten, sagt auch ein neues mathematisches Kooperationsmodell und Frank Rothe-Lüschen hat es uns erklärt. 236.000. So viele Menschen ertrinken nach Schätzung der WHO jedes Jahr. In Deutschland waren es vergangenes Jahr laut DLRG mehr als 370 Menschen, vor allem in Binnengewässern, also Seen, Flüsse. Und in solchen Fällen, wenn jemand in Gefahr ist, zählt eigentlich jede Sekunde. Das Problem, oft ist es für Rettungskräfte schwierig, die ertrinkende Person schnell zu finden, vor allem in nicht so zugänglichen Gebieten. Ein Forschungsteam unter anderem aus Dresden hat deswegen eine autonome Rettungsdrohne entwickelt. Rescuefly heißt das Projekt und Leonore Okruch stellt es jetzt vor.
Ob jemand ertrinkt, ist auf den ersten Blick schwer zu erkennen. Und dann ist es womöglich auch schon zu spät.
Deshalb ist Zeit so wahnsinnig entscheidend. Wenn man merkt, dass man außer Kraft ist, sich nicht festhalten kann, braucht er irgendwas, um sich festzuklammern, die Reflexe funktionieren. Deshalb eben dieser Zeitaspekt. das Rettungsmittel am potenziellen Einsatzort zu haben, ist das, was uns angetrieben hat.
Schneller als jedes Rettungsboot kann eine Drohne innerhalb weniger Minuten am Einsatzort sein. Und darum geht es bei Rescuefly. Mithilfe von künstlicher Intelligenz soll sie Ertrinkende erkennen und einen Schwimmkörper abwerfen. Joachim von Besten ist Geschäftsführer der Björn Steiger Stiftung. Die gemeinnützige Organisation will die Notfallhilfe in Deutschland verbessern und übernimmt die Projektkoordination bei Rescuefly. Zum Rettungssystem gehören eine autonome Drohne und ein KI-gestützter Hangar. Sobald der Notruf abgesetzt ist, öffnet sich die Drohnengarage automatisch innerhalb weniger Sekunden. Parallel dazu wird die Leitstelle informiert. Die Drohne erhält drahtlos die Startfreigabe und fliegt auf einer sicheren Route zum Einsatzgebiet.
Dazu muss man wissen, dass man hier nicht einfach direkt drauf losfliegen kann, sondern dass es dort viele Vorsätze und Vorschriften gibt, die zu beachten sind. Rein grundsätzlich will der Gesetzgeber gewährleisten, dass durch den Drohnenflugbetrieb oder den Flugbetrieb grundsätzlich Menschen am Boden nicht gefährdet werden.
Professor Hartmut Fricke leitet den Lehrstuhl für Luftfahrt und Logistik der TU Dresden. Er hat die Flugbahn der Drohne für Rescuefly berechnet. Entscheidend ist dabei auch der Energiebedarf der Drohne. Dieser wird beeinflusst durch Gewicht, Geschwindigkeit und Flughöhe. Auch fließen äußere Faktoren wie Wind, Regen und Temperatur mit in die Berechnung ein. Die Rettungsdrohne muss über Wasser fliegen, was einige Herausforderungen für die Flugroute mit sich bringt. Das zeigte sich eindrücklich beim Testflug im Oktober 2023 am Partwitzer See in Brandenburg.
Wir hatten, glaube ich, eines der windstärksten Tage des Jahres am Partwitzer See vorliegend. Unsere 10 Meter pro Sekunde Maximalwindgeschwindigkeit reichte bei weitem nicht auf. Wir hatten Spitzen, die bis über 20 Meter pro Sekunde gingen. Und dies bedeutet, dass wir eine große Herausforderung zu meistern hatten, diese Flugmission tatsächlich abzufliegen.
Neben dem Wind muss auch die Sonne mitbedacht werden. Denn das Sonnenlicht reflektiert an der Wasseroberfläche und erschwert die Suche zusätzlich. Doch wie lässt sich überhaupt erkennen, ob eine Person ertrinkt oder lediglich schwimmt? Dafür besitzt die Drohne Videokameras. Die aufgenommenen Bilder werden dann in einem zweistufigen Prozess von der KI analysiert. Zunächst statisch, das heißt die Kamera erkennt den Schwimmer als Person. Danach werden auffällige Bewegungsmuster gesucht.
Wenn das ein periodisches, also wiederkehrendes Bewegungsverhalten ist, das eine gewisse Zielstrebigkeit und Überlegtheit ausstrahlt damit, dann haben wir hier keine gefährdete Person vorliegend, haben wir jedenfalls eine nicht periodische, also eine beliebig sich verändernde Bewegungssituation, dann sprechen wir von Panik oder zumindest Hektik und unterstellen, dass bei diesem Bewegungsmuster eine Gefahr für die Person vorliegt.
Hat die Drohne eine ertrinkende Person erkannt, wirft sie einen Schwimmkörper über ihr ab und wartet auf die Rettungskräfte. Die Daten für die Bewegungsmuster hat das Forschungsteam von Joachim von Besten durch eine außergewöhnliche Methode gesammelt.
Wir haben letzten Sommer und davor ja Studierende der BTU Cottbus-Senftenberg mal in Gruppen ins Wasser geschickt, aus Alter, Geschlecht, Ethnie, und denen ein Drehbuch gegeben, Schwimmen, Tauchen, Ball spielen, und haben das ja alles gefilmt. Und dann im Nachgang hat die BTU Cottbus dann eben auch diese Bilder gelabelt, um genau den Algorithmus anzutrainieren.
Beim Einsatz von digitaler Technik in der Wasserrettung stellt sich allerdings die Frage:
Wie abhängig mache ich mich von Herstellern, die potenzielle Firmware benutzen, von Drohnen, bei denen ich nicht weiß, wo Daten hinfließen, oder die im Fall des Falles eben auch vielleicht dafür sorgen können, dass bestimmte Drohnen dann nicht mehr abheben oder sich nicht so verhalten, wie ich es gerne möchte.
Dafür verwendet das Forschungsteam einen Open-Source-Ansatz. Der Code ist also öffentlich und kann von Dritten genutzt und weiterentwickelt werden. Eine drohnenbasierte Wasserrettung sei also technisch möglich und juristisch erlaubt, so von Besten. Bevor die Drohne aber zu einem breiten Einsatz kommen kann, muss das Forschungsteam klären, wie sich das System finanzieren lässt und wer es betreibt.
Wasserrettung auch per Drohne, ein Beitrag von Leonore Okruch. Und damit sind wir jetzt an dieser Stelle in Forschung aktuell angekommen. Die weiteren Meldungen aus der Wissenschaft. Lucian Haas ist dafür jetzt mit hier im Studio.
Der erste private Raketenstart in Japan ist gescheitert. Die 18 Meter lange Trägerrakete Kairo des Toyota-Unternehmens Space One sollte heute von einer Abschussbasis in der westjapanischen Region Wakayama einen kleinen Testsatelliten in eine Erdumlaufbahn bringen. Doch nur wenige Sekunden nach dem Abheben ist die Rakete explodiert. Nach Angaben von Space One wurde der Start gezielt abgebrochen. Details zu den Gründen gab das Unternehmen bisher nicht bekannt. Dass der Start neuer Raketenmodelle bei den ersten Versuchen scheitert, ist nichts Ungewöhnliches. Dennoch werden Experten den Misserfolg von Space One als Rückschlag für die Bemühungen Japans, im lukrativen Markt kommerzieller Satellitentransporte Fuß zu fassen.
Auf Südgeorgien sind Pinguine an der Vogelgrippe erkrankt.
Das hat das britische Antarktis-Forschungsprogramm British Antarctic Survey mitgeteilt. Bei jeweils 5 toten Esels und Königspinguinen auf der Insel im Südatlantik wurde eine Infektion mit dem Vogelgrippevirus H5N1 nachgewiesen. Die Brutzeit, in der sich die Pinguine zu riesigen Kolonien zusammenschließen, ist für dieses Jahr fast vorbei. Deshalb erwarten Experten keine unmittelbar weitgreifenden Folgen. Allerdings wächst die Sorge, dass die Vogelgrippe in der nächsten Saison massenhaft Opfer unter den Pinguinen fordern könnte. Seit Jahren grassiert die Vogelgrippe weltweit. Die Antarktis und die ihr vorgelagerten Inseln wie Südgeorgien waren aufgrund ihrer abgelegenen Lage lange verschont geblieben.
Weit entfernte Korallenriffe sind eng miteinander verbunden.
Das haben Forschende der Universität Oxford auf den Seychellen beobachtet. Mithilfe genetischer Analysen konnten sie nachweisen, dass eine beträchtliche Anzahl von Korallenlarven über ein Netz von Meeresströmungen zwischen den Inseln transportiert wird. Über hunderte von Kilometern. In ihrer Studie im Fachjournal Scientific Reports sprechen sie von einer Art Korallenautobahn. Die Entdeckung könnte helfen, den Schutz der Korallenriffe zu verbessern. Damit geschädigte Riffe sich erholen können, ist die Versorgung mit Larven ein Schlüsselfaktor. Wenn bei Schutzmaßnahmen Riffe priorisiert werden, die als wichtige Larvenquellen dienen, könnten Korallenriffe in der gesamten Region widerstandsfähiger werden.
Hitze setzt den CC-Fliegen zu.
Schon eine einzelne Hitzewelle kann die Fruchtbarkeit von CC-Fliegen stark reduzieren. Das berichtet ein britisch-südafrikanisches Forschungsteam im Fachmagazin Proceedings of the Royal Society B. CC-Fliegen sind in Südafrika als Überträger der Schlafkrankheit gefürchtet. In Experimenten wurden Fliegen für jeweils 3 Tage erhöhten Temperaturen bis zu 40 Grad Celsius ausgesetzt, wie sie bei regionalen Hitzewellen im Zuge des Klimawandels verstärkt zu erwarten sind. Sowohl bei weiblichen wie männlichen Fliegen sank die Fruchtbarkeit so stark, dass die Fliegenpopulation in den folgenden 6 Wochen um 10% zurückging. Es ist ein seltenes Beispiel dafür, dass der Klimawandel die Ausbreitung bestimmter Krankheitserreger auch eindämmen könnte.
Der Abrieb von Autobremsen ist elektrisch geladen.
Das gilt für rund 80% des Feinstaubs, der beim Bremsen entsteht. Das haben Forschende der University of California Irvine in Experimenten herausgefunden. Die überraschende Entdeckung ist relevant, weil sie bedeutet, dass ein Großteil der Luftverschmutzung durch Bremssysteme relativ einfach eingefangen werden könnte mit Elektrofiltern. Die gesundheitlichen Auswirkungen von Bremsstaub sind noch wenig erforscht. Erste Studien deuten darauf hin, dass die feinen Partikel oxidativen Stress auslösen können. Bisher konzentrieren sich die Bemühungen, die Feinstaubbelastung durch den Verkehr zu reduzieren, auf Autoabgase. Die Studie ist im Fachjournal PNAS erschienen.
Sternzeit, 13. März. Lubosch Kohoutek, der Prager Frühling und ein Komet. In den 60er Jahren war der tschechische Astronom Lubosch Kohoutek oft zu Gast an der Hamburger Sternwarte. Nach der Niederschlagung der Demokratiebewegung des Prager Frühlings entschied er sich, dauerhaft in Deutschland zu leben. Für seine Beobachtungen nutzte er den großen Hamburger Schmidt-Spiegel, ein Weitwinkelteleskop, mit dem sich auch die Spektren der Himmelsobjekte aufnehmen ließen. Zudem reiste er viel zu Sternwarten in Spanien und Chile. Kohoutek erforschte vor allem planetarische Nebel, die Endstadien sonnenähnlicher Sterne. Gemeinsam mit seinem Doktorvater Lubosch Perek erstellte er den umfassendsten Katalog dieser Objekte. Bis heute tragen viele planetarische Nebel PK-Bezeichnungen für Perek Kohoutek. Als Beifang auf seinen Fotoplatten entdeckte Lubosch Kohoutek Dutzende Asteroiden und einige Kometen. Darunter das weltbekannte Objekt, das Ende 1973 am Himmel stand. Das monatelange Aufsehen um diesen vermeintlichen Jahrhundertkometen zog Lubosch Kohoutek, der ebenso zurückhaltend wie bescheiden war, ins Rampenlicht der Öffentlichkeit. Er nahm es mit Humor. In seinem Büro hing lange die Titelseite eines Boulevardblatts mit der riesigen Schlagzeile »Keine Angst vor Kohoutek«. Nach seiner Pensionierung beschäftigte sich der Astronom mit dem Umweltschutz und der Bekämpfung des Klimawandels. Lubosch Kohoutek ist Ende letzten Jahres im Alter von fast 89 Jahren gestorben. Sein Grab befindet sich auf dem Bergedorfer Friedhof, genau neben der Hamburger Sternwarte.
Das war es für heute von Forschung aktuell. Ich bin Katrin Kühn und ich sage danke für Ihre Zeit.
Hörtipp.
Ich bin Sophie Stiegler. Und das ist Deep Science, der Wissenschaftspodcast. In dem tauchen wir ab in die Tiefen der Forschung. In unserer dritten Staffel geht es um nicht weniger als das Überleben des Planeten. Die Arktis schmilzt, Wälder werden zu Wüsten, Korallenriffe sterben. Und wir müssen retten, was zu retten ist.
What happens in the Arctic doesn't stay in the Arctic.
In 5 Folgen erzählen wir die Geschichten von Menschen, die fest daran glauben, dass sie mit ihrer Idee den Zusammenbruch der Ökosysteme noch aufhalten können. Aber funktionieren die auch? Wer rettet die Erde? Die neuen Folgen von Deep Science gibt's in der DLF Audiothek-App und ab dem 6. März überall da, wo es Podcasts gibt.